Die USA haben gewählt, heißt es in vielen Medien, und diese Wahl hatte es wirklich in sich. Nachdem Joe Biden nach einem unglücklichen Auftritt seinen Verzicht auf die Kandidatur bekannt gab, übernahm Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Und im Vergleich zur letzten Wahl stand das Ergebnis diesmal ja tatsächlich relativ schnell fest und deutlich schneller als beim letzten Mal. Donald Trump wird 47. Präsident der USA werden und für weitere 4 Jahre regieren. Tja, und in Deutschland, da zerbricht die Ampelkoalition. Was bedeutet die Wiederwahl Trumps für die Volkswirtschaften auf der Welt? Was für Europa im Speziellen und was für Deutschland? Und welche Auswirkungen haben diese ganzen politischen Ereignisse denn auf Geldanlage und Börse? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 7. November 2024 und bei mir ist heute neben dem Chefvolkswirt Dr. Ulrich Kater der Chefanlagestratege Jörg Beusen, unser Teilzeitmieter im Podcast sozusagen. Und nicht nur, dass wir einen Gast heute haben, nein, Sie können uns auch auf YouTube sehen, nicht nur hören wie sonst immer. Unser Video finden Sie auf dem YouTube-Kanal der DK Bank. Und bevor wir in das Thema der US-Wahl einsteigen, müssen wir, glaube ich, heute tatsächlich ein bisschen anderen Fokus nochmal legen. Denn am gestrigen Abend wurde das Ende der sogenannten Ampelkoalition besiegelt. Also die Ampel ist ausgefallen und blinkt jetzt nur noch rot und grün. Gelb ist nicht mehr dabei. Da kann man sich natürlich fragen, woran ist denn diese Ampelkoalition tatsächlich zerbrochen? War es nur das Thema Schuldenbremse, die dafür gesorgt hat, dass das Ganze jetzt auseinandergebrochen ist, Uli?
Ja, um einen alten Regierungsmitglied zu zitieren, ist over. Und man ist geneigt hinzuzufügen, Gott sei Dank. Das fällt wohl eher jetzt unter die Kategorie Ende mit Schrecken als das andere. Die Ampel ist auseinandergebrochen an der Unterschätzung der wirtschaftlichen Probleme Deutschlands. Sie ist gestartet mit der Krise in Osteuropa, mit dem Ukraine-Krieg, wie die Merkel-Regierung, Großkrise. Und danach hat man nicht Tritt gefunden mit den eigentlichen Themen. In den letzten Monaten hat sich das Thema Standort Deutschland so zugespitzt, dass man hektisch versucht hat nachzulegen. Aber die Glaubwürdigkeit dieser Regierung, diese wirtschaftlichen Themen in den Griff zu kriegen, war nicht mehr da. Und dann zeigen sich natürlich auch die Fliehkräfte. Es gab immer in dieser Ampelkoalition zwei fundamental unterschiedliche Herangehensweisen an Wirtschaft. Einmal marktorientiert, dafür stand die FDP immer, und einmal eher lenkungsorientiert, verwaltungsorientiert. Das war der Ansatz der Grünen und der SPD. Und anhand dieses Stress jetzt, wir sind so wie der FC Bayern, 0-2 hinten, aber es ist jetzt mittlerweile die 85. Minute. Das Publikum wird unruhig und im Trainerlager geht es dann halt hoch her. Die Dimension dieser Probleme, dass wir nicht nur ein Spiel verlieren, sondern auch in die zweite Liga absteigen können, das dämmert so langsam durch. Und dann kommen natürlich diese Probleme oder diese unterschiedlichen Herangehensweisen dann voll durch und das hat zu dem Ergebnis geführt. Die Kapitalmärkte sehen das so, dass sie das Ampel aus mit einer Hoffnung verbinden auf bessere Wirtschaftspolitik und ein vernichtenderes Urteil über diese Wirtschaftspolitik bisher kann man eigentlich nicht ausstellen.
Jetzt ist die FDP aus der Koalition ausgeschieden. Was heißt denn das jetzt für die wirtschaftspolitischen Maßnahmen? Also wir haben jetzt ja eine Minderheitsregierung damit am Ende, also keine Mehrheit mehr im Bundestag, soweit ich weiß. Können die jetzt trotzdem irgendwie ihre ganzen Maßnahmen umsetzen oder sind die nicht eigentlich dann auf alle anderen Parteien irgendwie angewiesen? Auch was das Thema Haushalt angeht zum Beispiel, was das Thema wirtschaftspolitische Maßnahmen, Schuldenbremse etc. angeht. Also es wird ja jetzt nicht einfacher für die amtierende Regierung.
Es wird Stillstand geben. Wir haben einige ausverhandelte Themen, wie das Rentenpaket, die Krankenhausreform und so weiter. Und der Plan des Kanzlers ist ja, das eben noch fertig zu kriegen. Da braucht er die Oppositionspartei, die CDU dafür. Das wollen wir mal schauen, ob das geht. Aber substanziell wird da nichts mehr passieren. Sehr große Kritiker würden sagen, in den großen Themen Wirtschaftspolitik ist auch bisher eben substanziell nichts Vernünftiges passiert. Dieser Stillstand, der ist jetzt vorprogrammiert, Aber es ist ein Stillstand, der relativ kurz ist, weil der Plan ist ja auch schon formuliert worden. Nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg im März nächsten Jahres wird gewählt werden. Der Termin wird wahrscheinlich dann irgendwann zwischen 2. März und 30. März liegen. Und dann ist eben die Chance eines Neuanfangs. Deutschland ist ein Sanierungsfall, zumindest was den Standort angeht. Und das muss festgestellt werden und behoben werden. Und genauso sehen es eben die Aktienmärkte heute. Muss man sich mal vorstellen, die Regierung tritt zurück und der Markt geht 1,5% nach oben.
Ich würde da etwas einen anderen Fahrplan sehen, weil ich glaube nicht, dass die Opposition den Sachen zustimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Vertrauensfrage viel früher gestellt wird und dass wir auch viel früher Neuwahlen haben, was ich insgesamt auch für adäquat erachte. Weil ich glaube, mit einem Donald Trump, da kommen wir nämlich auf die Wahl in den USA, kann es nur sinnvoll sein, wenn wir kein Machtvakuum innerhalb Europas haben. Es wäre aus meiner Sicht dringend erforderlich, jetzt eine stabile Regierung in Deutschland zu haben, die vielleicht auch eine gewisse Vorreiterrolle in der Kommunikation mit den USA übernimmt. Da können wir uns, glaube ich, zukünftig keine Schwäche leisten. Also da sollte man solide und robust auftreten.
Ulrich, du hast eben schon gesagt, die Börse steigt, obwohl die Regierung zerbricht. Was heißt das für Geldanlage? Wenn wir jetzt mal im Kontext der Geldanlage denken, ist es eine politische Börse? Sind wir ja beim Thema USA auch am Ende schon wieder. Ne?
Ach, wir sollten uns da nicht überschätzen. An der Börse, auch an der deutschen Börse, wird die Welt gespielt. Und in der Welt ist jetzt gerade ein unternehmerfreundlicher neuer Präsident in der größten Volkswirtschaft der Welt ans Ruder gekommen. Wir können gerne darüber diskutieren, ob es ihm denn überhaupt gelingen wird, aus dieser Wachstumsmaschine USA noch mehr rauszuholen. Das ist nämlich durchaus ein Thema. Er hat nicht nur wachstumsfördernde Maßnahmen im Köcher. Und wie er das dann vielleicht in 4 Jahren seinen Wählern dann verkaufen möchte, wenn es eben nicht so ist, dass goldene Zeiten angebrochen sind, sondern dass die Zustände sich eigentlich gar nicht so groß geändert haben. Er ist auf der Welle geritten, dass die Leute immer noch das Inflationsthema im Nacken haben. Das wird sicherlich auslaufen, aber das heißt nicht, dass es den Amerikanern wirklich so viel besser geht. Aber das ist ein anderes Thema. Erstmal ist die Weltkonjunktur trotz dieser Misere in Deutschland weiterhin gut in Form. Wie gesagt, da sollten wir uns nicht überschätzen. Und das ist es ja, was an der Börse wiedergespiegelt wird. Aber heute haben wir mal ein eindeutiges Urteil jetzt hier auch über die deutschen Verhältnisse. Da ist natürlich Hoffnung dahinter, dass sich hier wirklich auch mal was dreht.
Gut, dann wechseln wir jetzt mal Thema, teilweise zumindest. Aber den Ort wechseln wir auf jeden Fall. Wir reisen jetzt in die USA und schauen uns das Thema US-Wahl an. Das wollten wir eigentlich tun heute. Das andere kam jetzt irgendwie heute noch so dazwischen. Da fangen wir mal an mit einer kleinen Ergänzung zur letzten Folge. Da hatte ich nämlich gesagt, dass Donald Trump wahrscheinlich der erste Präsident sei, dem es gelingt, nach einer nicht gewonnenen Wahl nochmal Präsident zu werden. Das war nicht ganz richtig. Das hat auch der Hörer Uwe nochmal klargestellt. Der hat uns nämlich geschrieben. Und man hat es jetzt ja auch in den Medien öfter gehört. Also Grover Cleveland, den habe ich noch nie gehört vorher, ehrlich gesagt. Aber der war schon mal Präsident in den späten 1800er Jahren, der 22. und 24. Präsident. Aber nicht nur das, der hat noch ein paar andere Spezialitäten auf Lager gehabt. Der war nämlich auch unverheiratet, als er ins Weiße Haus gekommen ist. Und seine Schwester hat die Amtsgeschäfte der First Lady geführt und nicht seine Frau. Die hat es dann später übernommen. Und er war auch der erste und bisher einzige Präsident, der im Weißen Haus Vater geworden ist. Also da kam ein Kind zur Welt tatsächlich im Weißen Haus. Das gab es danach nicht mehr und davor auch nicht. Und last but not least, um die Fun Facts für den Teil abzuschließen und dann ernsthaft zu werden endlich, er hat auch seine Rede zur Amtseinführung in komplett freier Rede gehalten damals. Das hat auch bisher noch keiner gemacht. Die hatten entweder alle ein Manuskript oder einen Teleprompter. Gut, 1894 war es, hatte er natürlich keinen Teleprompter, aber zumindest hat er freie Rede gehalten. Das waren so die Sachen, die ich jetzt über ihn rausgefunden habe, nachdem ich doch mal wissen wollte, wer das denn eigentlich ist. Aber dann starten wir heute mal in die Sendung mit den Eindrücken von der US-Wahl. Ich glaube, wir waren alle ein bisschen überrascht über die Deutlichkeit des Siegs. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir deutlich schneller als beim letzten Mal wussten. Also vor 4 Jahren, als wir mit dem Podcast hier angefangen haben, war ja auch eine US-Wahl. Da haben wir ja doch ein paar Tage gebraucht, bis wir wirklich wussten, wer jetzt Präsident wird. Diesmal ging es sehr schnell. Gestern Morgen nach europäischer Zeit wussten wir eigentlich schon alle so, ja, es sieht so aus, als wird Donald Trump es tatsächlich nochmal schaffen. Und nun ist es ja auch wichtig zu wissen, was heißt denn das alles jetzt eigentlich für Wirtschaft und Börse? Ein bisschen Geopolitik muss man auch immer machen, denn das schwingt natürlich auch immer mit und beeinflusst ja auch die Börsen. Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass wir natürlich alles, was wir heute hier sagen, ist Stand 7.11. circa 10.30 Uhr. Alles, was danach passiert sein sollte, in jeglicher Hinsicht, also sei es jetzt Ampelkoalition oder US-Wahl, können wir natürlich dann nicht mehr berücksichtigen. Aber schauen wir erst nochmal so ein bisschen auf den Tag des 5.11. Wie habt ihr das denn wahrgenommen, Uli? Ihr begleitet das ja auch sehr eng jetzt seit Wochen, den Wahlkampf, auch das Thema Wahl, den Wahlausgang, die Wahlergebnisse. Ein knappes Rennen war es ja wirklich nicht. Es war ja doch überraschend deutlich alles.
Nee, das war wirklich erstaunlich. Für uns stand dann aber ganz schnell im Vordergrund, endlich ist es vorbei und ohne Katastrophe vorbei. Wir haben ein Ergebnis, wir haben ein schnelles Ergebnis. Und es war ja auch unsere Einstellung im Vorfeld, ökonomisch, wirklich rein wirtschaftlich gesprochen, kann man mit beiden Alternativen leben. Die Märkte können das auch. Dass nun Trump natürlich auch ein politisches und auch gesellschaftspolitisches und fast historische Weichenstellung darstellt, das ist ein anderes Kapitel. Wo uns diese Weichenstellung hinführt in ein paar Jahren, gesellschaftspolitisch in Amerika, geopolitisch, das können wir überhaupt nicht sagen. Wir können da Vermutungen anstellen, kann man auch gerne machen, aber das ist nicht zu sagen. Aber der Markt geht ja erstmal mit dem Scheinwerfer ins nächste Jahr und dann vielleicht noch ins übernächste Jahr. Und deswegen müssen wir jetzt abschichten, was da kommen könnte. Die Auswirkungen auf unsere Prognosen sind jetzt nicht so fundamental. Zölle ist ein Thema und Steuern, aber da wird nicht kein komplett neues Bild rauskommen. Wir haben eine dynamische US-Wirtschaft. Sie bleibt dynamisch. Ob es eben wirklich so erfolgreich wird, wie Trump eben das haben möchte, wollen wir mal sehen. Weil, wie gesagt, ein paar schwarze Flecken auf seiner Wirtschaftsplanungsweste sind da schon drauf. Aber es ist nicht so, dass wir das jetzt völlig umschreiben müssen. Und auch die Rückwirkungen auf Europa, diese befürchteten Zollprobleme hier, die uns in die Rezession stürzen, sehen wir nicht so dramatisch. Wohlgemerkt, ich bin nicht dabei zu sagen, Trump ist gut für Europa. Nein, es ist nicht gut. Es ist eine weitere Belastung. Aber wie jetzt der erste Tenor war in den ersten Reaktionen, hier bricht alles zusammen, da sind wir ganz weit von entfernt. Es ist aber auch hier eben eine eher historische Weichenstellung, von der wir auch nicht wissen, wie Europa reagiert. Alles große Fragen, aber mit Blick aufs nächste Jahr werden wir unsere Konjunkturprognosen nicht völlig umschreiben. Wir werden kleinere Korrekturen vornehmen, aber man kann davon ausgehen, dass das, wie wir die Welt gesehen haben, grundsätzlich fürs nächste, übernächste Jahr so bleibt. Und dann müssen wir schauen, was für bahnbrechende oder vielleicht ja auch nicht bahnbrechende Maßnahmen kommen da überhaupt. Wir kennen die Erratik von diesem Präsidenten, von Trump. Und dann müssen wir auf die einzelnen Maßnahmen reagieren mit den Konsequenzen. Und genau das werden wir auch tun in den kommenden Wochen.
Im Vorfeld ist man ja eigentlich unter den Marktprofis so ein bisschen mit der Arbeitshypothese rangegangen. Ja, Trump wird wohl nächster Präsident werden. Die Märkte hat das erstmal so grundsätzlich so positiv beeinflusst, hat erstmal so ein bisschen Aussicht gegeben, was könnte passieren. Ging natürlich auch darum, dass er Unternehmen entlasten will. Das ist ja Teil seiner Politik auf jeden Fall. Jetzt haben die Börsen nach der Wahl ja in den USA extrem positiv reagiert, muss man sagen. Ist es eine politische Börse? Also die haben ja immer kurze Beine, wie es so schön heißt. Oder sind da irgendwie echte Chancen eingepreist worden, weil man sieht, ja, da passiert jetzt was. Donald Trump hat, du hast eben schon gesagt, von diesem goldenen Zeitalter schon gesprochen, das jetzt für die USA anbricht. Das ist natürlich sehr hochgehängt.
Ja, die Marktreaktion war erstmal deutlich. Ne? 2,5% im S&P 500 und 0,5% in Europa verloren. Das ist sicherlich eine klare Aussage. Das, was wir ja im Vorfeld schon gesehen haben, waren, dass 10-jährige Renditen sowohl in den USA als aber auch zum Beispiel in Deutschland gestiegen sind. Insgesamt muss man ja sagen, es gibt ja ein paar Felder, die Trump abarbeiten wird. Das ist Regulierung, Steuern, Zölle, China-Decoupling und Migrationspolitik. Und ich glaube, das Besondere daran ist, manches kann sehr kurzfristig kommen. Zölle zum Beispiel, brauche ich das Parlament gar nicht, brauche ich gar keinen Red Sweep. Ich kann es per Executive Order machen als Präsident, deswegen liebt er es so. Er braucht niemanden fragen, er macht einfach. Und andere Themen wie Regulierung etc. wird sicherlich ein bisschen längerfristig sein. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das anschaut, Zölle hoch, Das wird erstmal die Inflation mittelfristig wahrscheinlich treiben. Inflation mittelfristig treiben heißt dann, das ist ein Effekt, der zieht sich langsam durch die Wirtschaft, kann Uli viel besser beschreiben als ich, wird aber dazu führen, dass wir das Thema dann eher erst in 2-3 Jahren sehen, während wir den Effekt der Zölle unmittelbar haben. Und ja, das wird es wahrscheinlich sein. Also ich glaube, da ist ein bisschen Optimismus drin. Es ist auch viel Erleichterung gewesen, dass es so klar war und wir keine Hängepartie kriegten und wieder womöglich noch irgendwelche Auseinandersetzungen vor dem Parlament oder im Kongress und dies und das. Insofern finde ich das, das ist ein Erleichterungstrade. Der Rest und der Lackmustest, der kommt dann da folgend. So würde ich sehen.
Das Thema Zölle schauen wir uns natürlich nachher auch nochmal ganz kurz an. Und Inflation und Zinsen ist natürlich auch immer ein Thema bei uns im Podcast. Aber lass uns vielleicht erst nochmal so ein bisschen auf die Unternehmensseite schauen. Da spricht ja erstmal vieles für Trump. Er hat bereits im Vorfeld Dinge angekündigt. Er möchte Unternehmen entlasten. Das wird natürlich den Staatshaushalt wahrscheinlich ein bisschen belasten. Das darf man nicht außer Acht lassen. Deutlich mehr, als das Kamala Harris vorgehabt hatte. Aber es wird den Unternehmen zugutekommen. Jetzt waren das erstmal nur Ankündigungen. Was wäre es denn, was er umsetzen möchte, was den Unternehmen nutzen wird?
Also was er ganz konkret vor, oder was in der Diskussion ist, sagen wir es mal so, ist die Unternehmenssteuer von 21% auf 15% zu senken. Das wäre natürlich klarer Rückenwind nochmal. Aber man darf auch nicht vergessen, die vorherige Steuersenkung, die von Trump durchgeführt wurde, die war deutlich größer. Also es ist nicht mehr der gleiche Push wie vor 8 Jahren, so grob. Insgesamt ist das aber so etwas, was ja durchs Parlament muss, durch den Kongress durch. Und da würde ihm natürlich helfen, wenn wir einen Red Sweep haben. Aber auch da wird sicherlich den einen oder anderen geben, der da drauf schaut. Und insgesamt ist es so, du hattest es schon erwähnt, die Staatsschulden werden dadurch, oder beziehungsweise die Einnahmen werden geringer und dadurch die Staatsausgaben wahrscheinlich in Summe höher sein. Und das wird natürlich dann die Renditen entsprechend belasten. Aber es sind dann halt die weiteren Faktoren wie Deregulierung oder Zölle, die dann noch mit reinspielen. Also kurzfristig kann das gut was bringen. Mittelfristig wäre ich da noch nicht ganz so optimistisch.
Lass uns vielleicht nochmal so ein paar Branchen anschauen in den USA. Also ich habe immer so die Tech-Branche im Hintergrund Leuten hören, also weil die ja dann doch auch viel von der Börsenentwicklung einfach getragen hat in den letzten Jahren. Und ich habe jetzt gelesen, dass in der Federal Trade Commission, die ist ja zuständig unter anderem auch dafür, Fusionen, Übernahmen etc. zu bewerten, auch unter Monopolgesichtspunkten beispielsweise, dass es dort einen Wechsel geben wird. Da laufen diese ganzen Fäden dann eben zusammen. Wie sehr wird sich sowas denn auswirken auf die Tech-Branche? Sagen die dann, oh, das ist super, dann können wir besser fusionieren. Es wird vielleicht nicht mehr so detailliert hingeguckt wie unter Joe Biden.
Also es ist richtig, dass diese Commission sicherlich schärfer geworden ist unter der Regierung Biden. Wird das jetzt einen Boom auslösen? Das glaube ich nicht. Aber es wird sicherlich so sein, die Unternehmen antizipieren so etwas ja. Man macht dann halt keine großen Übernahmen, man nimmt kleinere Übernahmen oder macht Aktienrückkaufprogramme etc. mit seinem Cash. Das könnte es auf der Seite befeuern. Umgekehrt, wir kommen ja später noch zu den Zinsen und wie wir die sich entwickeln werden. Bei steigenden Zinsen ist sicherlich eine Unternehmensübernahme deutlich komplizierter. Also das muss man dann immer so abwägen. Also den 1-zu-1-Effekt kann man heute, glaube ich, schwer abschätzen. Wahrscheinlich wird es einfacher, große Übernahmen theoretisch zu stemmen. Ob die dann praktisch umsetzbar sind, muss man sehen. Aber es ist auch ein Teil der Deregulierung, die Trump sicherlich anstoßen wird.
Dann lass uns auch noch einen kurzen Abstecher machen zum Thema Bitcoin und Kryptowährung. Dein Lieblingsthema, ja, ich weiß. Aber da gab es nach der Wahl zumindest ordentlich Auftrieb. Der Bitcoin ist, man kann fast sagen, nach oben geschossen. Hier erwartet man scheinbar unter Trump eine Art Liberalisierung oder vielleicht sogar noch mehr. Wie ist da deine Meinung? Wie siehst du das?
Ja, was liberalisiert er da? Also mir ist unklar, was er genau vorhat an der Stelle. Ich glaube, er hat erkannt, dass er da ein Thema hatte, mit dem er Wähler gewinnen kann, indem er sich pro Kryptowährung ausspricht. Und ich glaube, an richtig realen politischen Rezepten fehlt es da. Insofern, ich bin ja sowieso skeptisch, was Bitcoin etc. angeht. Ich kann da keinen fairen Wert bestimmen. Das fällt mir dann immer schwer, da wirklich eine Ableitung zu machen. Insofern, ja, hat sicherlich kurzfristig geholfen. Wäre das ein Investment, in das ich die Fonds schicken würde? Niemals. Also das ist auch ganz klare Positionierung.
Klares Statement von dir auf jeden Fall. Dann lasst uns noch mal so ein bisschen auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge schauen, so global. Wir hatten es ja eben schon, die Zölle, das sind Trumps liebste Waffe in der Wirtschaftspolitik, in der Handelspolitik, kann man eigentlich sagen. Er spricht gern davon, dass die anderen ja dann die Zeche zahlen müssten für ihre ganzen Produkte, die sie unbedingt auf dem amerikanischen Markt verkaufen wollen. Ich finde es immer so ein bisschen zu kurz gesprungen, weil die Produkte werden ja nun mal von den amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern nachgefragt und durch die Zölle wird sich der Preis der Produkte einfach erhöhen und damit treibt der schlussendlich doch auch die Inflation wieder nach oben. Das ist zumindest meine Sicht, die ich so habe, wenn ich so einfach mal drüber nachdenke. Und für mich passt diese globale Wirtschaftspolitik und dann dieser Zollkrieg, das passt irgendwie alles gar nicht so richtig zusammen. Und ich frage mich dann immer, sind Zölle wirklich das richtige Mittel, um Handelspolitik zu betreiben?
Naja, er setzt auf den Effekt, dass die Inflationskonsequenzen von den Zöllen, die er plant, und was er plant, führt etwa zu einem Prozentpunkt mehr an Inflation, ist übrigens eine einmalige Sache, weil wenn man Zölle erhebt, dann kommt einmal ein Aufschlag auf die Preise und wenn man die Zölle nicht weiter erhöht, dann war es das dann auch.
Nach 12 Monaten, ne?
Genau, dann geht es auch wieder aus der Statistik raus. Also er rechnet damit, dass dieser einmalige Effekt von den Menschen dann noch verkraftet wird, obwohl es schwierig ist, weil er gesagt hat, die Inflation ist das große Problem und das hat der Biden gemacht. Ja? Und wenn er jetzt tatsächlich mit solchen Zöllen ankommt, die 1 Prozentpunkt Inflation bringen, dann hat er ein Kommunikationsproblem. Deswegen glaube ich nicht, dass er das umsetzt, was er gesagt hat, 10% auf alles, einschließlich Tiernahrung, ja? Sondern dass er eben das selektiv machen wird. Da wird er die Branche anfangen mit Zöllen, da wird er verhandeln mit den Europäern, was sie dafür geben und so weiter. Da ist er in seinem Element. Ich denke, er wird das auf diese Weise machen, sodass auch diese Inflationswirkungen sich strecken. So, und dann wird er dadurch verschleiern, dass der US-amerikanische Konsument und die Konsumentin dann doch ein bisschen weniger haben. Das merken die jetzt nicht so schnell, weil es eben nicht so ein Rieseneffekt ist wie bei der letzten Inflation. Aber er hat dann so ein paar Vorzeigefabriken, die von europäischen Firmen dann in Amerika gebaut werden. Und er sagt, seht her, ich habe die Arbeitsplätze zurückgeholt. Obwohl auch da seine Bilanz nicht besonders gut ist aus den bisherigen Zeugen. Also das ist die absehbare Geschichte, wie sie erzählt wird, ist aber weltwirtschaftlich jetzt nicht das große Ding. Umgekehrt die Wirkungen hier in Europa. Klar, es ist ein weiteres Gewicht an den Füßen der deutschen Industrie. Wir verkaufen viel ins Ausland, Zölle machen das nicht besser. Aber deswegen eben jetzt hier die nächste Rezession vorauszusehen, ist meiner Ansicht nach zumindest rein aus den Zöllen her nicht angemessen. Klar, hohe Exportanteile und so weiter und so fort. Aber man muss sich immer vor Augen halten, diese Effekte treffen nicht Deutschland allein. Denn was wir an einer Maschine, die wir nach Amerika exportieren, hier noch selber machen in Deutschland, ist häufig nur ein kleiner Teil. Wir haben 60% von der Maschine oder 80% vorher importiert aus Tschechien, aus China, aus anderen Regionen der Welt. Und wenn wir die Maschine nicht mehr verkaufen können nach Amerika, dann fallen auch diese Wertschöpfungen für alle Länder weg. Das heißt also, diese negativen Effekte verteilen sich auf viele Länder, nicht nur die deutsche Industrie. Was die deutsche Firma dann machen wird, ist natürlich klar, sie kann natürlich wirklich nach Amerika gehen. Und da kommt dann das nächste Problemthema bei Zöllen auf. Eine Runde Zölle, wie er das plant, gegen Europa 10%, hat die und die Auswirkungen nicht schön, aber nicht letal, also rezessiv für Europa. Nur wenn es weitergeht, wenn also die Europäer, was sie mit Fug und Recht machen könnten und eigentlich auch machen sollten, zumindest bis zu einem gewissen Umfang, dann Gegenzölle erheben. Weil man von hier aus sagen kann, hör mal, amerikanischer Präsident, ihr seid groß, ihr könnt euch das leisten, solche Zölle zu machen, ihr habt gar nicht so große Importanteile, ist okay, aber wir sind genauso groß. Unser Markt ist exakt so groß wie, also der europäische Markt, ist exakt so groß wie der amerikanische und wir machen das jetzt auch mal umgekehrt. Es trifft nicht gleich symmetrisch, aber es macht den Amerikanern auch zu schaffen. Und wenn das Schule macht, dass eben die Länder sich dann gegenseitig noch mit Zöllen belegen, dann wird es teurer. Und das wird dann die eigentliche Problemthematik sein. Aber das ist dann ein Prozess, der dauert 25, 2026, 2027. Das kann man sehen, wie sich das aufbaut. Sollte sowas passieren, dann haben wir ein größeres BIP-Problem auch. Aber das sehen wir jetzt für 2025 eben jetzt im nächsten Jahr noch nicht. Was vorgezeichnet ist, auch mit der Wahl jetzt in Amerika, ist natürlich die schnellere Aufteilung der Welt in zwei Handelsblöcke. Das, was vorher schon angezeichnet war, was Frau Harris ja auch vorangetrieben hätte, diese Spaltung der Weltwirtschaft in zwei Sphären, die ist vorgezeichnet, solange die sich allmählich stattfindet, also über 5 Jahre, 10 Jahre, können die Unternehmen das ausbalancieren, können ihre Geschäftsmodelle umstellen, ihre Produktionsketten, machen sie ja auch schon, anpassen. Für einige wird das schwieriger, wie die Autos, das sehen wir gerade. Andere machen das Stickum, also da passiert es schon. Nur, wenn innerhalb dieser Blöcke jetzt eben die Länder auch noch anfangen, sich mit Zöllen zu belegen, dann wird es wirklich schwierig. Und deswegen die Aufgabe der Europäer und gerade auch der Europäischen Kommission ist eigentlich, uns nicht weiter mit Regulierung zu behelligen, sondern das zu machen, wofür sie da ist, den Binnenmarkt in Europa so geschmeidig wie möglich zu machen, damit wir hier uns austauschen können, wie die Amerikaner untereinander sich ja auch austauschen. Punkt 1 und Punkt 2, so viele Freihandelsabkommen auszuhandeln, wie es geht. Mit Lateinamerika, mit anderen Regionen, wo man sagt, da ist die politische Zukunft auch für, ganz rosig, da können wir auch weiter mit handeln. Das sind eigentlich die Themen, die aus Europa kommen müssten. Stichwort europäische Herausforderungen jetzt nach Trump. Wir wollen sehen, ob dieser Schuss jetzt hier wirklich halt gehört wird in Europa.
Ja, so ein paar Branchen, die stehen ja tatsächlich unter Beschuss derzeit in Europa und es gibt auch so ein paar Unternehmen, die ins Straucheln kommen. Man hört jetzt aus der Automobilindustrie nichts Gutes. Also neben VW sind es jetzt auch schon die ersten Zulieferer, die sagen, naja, wir müssen auch ein bisschen was entlassen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jetzt kommt vielleicht das Thema Zölle noch oben drauf. Gerade in der Automobilindustrie, großer Exportschlager auch in die USA. Ich glaube, wichtigster Handelspartner der Automobilindustrie ist derzeit immer noch die USA. Wie werden das denn die Unternehmen verkraften, wenn da jetzt noch mehr dazukommt, gerade vor dem Hintergrund Automobil? Oder welche anderen Branchen sind noch? Ist Maschinenbau, was macht die Industrie? Sind die irgendwie davon betroffen?
Ja, da müssen wir erstmal die Ausgestaltung abwarten. Aber fangen wir mal mit den deutschen Autobauern an. Ich glaube, was dort immer vergessen wird, ist, ja, Premium-Modelle kommen in der Regel aus Deutschland, aber viele andere Autos werden auch in Werken in den USA hergestellt. Ich nenne einfach nur mal BMW X3. Ich glaube, die gesamte Produktion findet in den USA statt. Insofern, die unterliegt ja dann nicht dem Zoll. Insofern kann man das vielleicht auch dort drüber mitigieren. Das ist aber auch genau das, was Trump ja eigentlich will. Er will ja die Produktionsstätten in die USA damit auch verlagern und dort Job Creation schaffen. Insgesamt ist es ja so, würde ich sagen, deutscher Autosektor ist sicherlich im Stress, aber sind auch im Wesentlichen ein Unternehmen mit einer hohen Staatsbeteiligung, nenne ich es jetzt einfach mal. Kann man sich auch, ja, dann auch drüber streiten, woher diese Probleme in dem Unternehmen führen. Die anderen sind ja noch soweit ganz okay. Da ist es ja... Klar, Daimler hat auch eine kleine Schwäche etc., aber da würde ich jetzt nicht den Stab drüber brechen. Insgesamt zu den Zöllen vielleicht, Uli hat es schon angesprochen, Universal Baseline Tariffs, also 10% auf alles. Das ist sicherlich etwas, was spannend wäre, wenn man das so täte, wird wahrscheinlich so nicht passieren, trifft alle Sektoren, könnte man dann nicht umgehen, das ist dann halt so. Ich glaube eher, das ist so ein typischer Trump. Ich werfe erstmal was in die Luft, setze alle anderen unter Druck, die flattern mit den Flügeln und sind ganz nervös, anstatt in Ruhe darüber nachzudenken und, ich sag mal, robust zu antworten. Da, wo man vielleicht sowas wie einen 10% Tariff machen könnte oder sich vorstellen könnte, wäre ja zum Beispiel etwas, wenn wir sagen, unsere Verteidigungsausgaben sind unter 2%, dann kriegt das Land 10% Tariff auf alles. Und wenn es die 2% überschreitet, ist es wieder erledigt. So könnte man ja auch politische Ziele, die er hat, damit verbinden. Also der Teufel steckt da wirklich im Detail. Und welche Branchen dann schlussendlich getroffen werden, das ist, glaube ich, abzuwarten an der Stelle.
Mhm. Ja, Zinsen und Inflation, lass uns darauf vielleicht auch nochmal schauen. Inflation war ja auch ein Riesenthema im Wahlkampf bei Trump. Also er hat ja zum Beispiel gesagt, er möchte die Energiepreise halbieren im ersten Amtsjahr. Wobei ich mich da auch immer frage, geht sowas überhaupt? Klar, man könnte Steuern auf Energie reduzieren, aber halbieren ist natürlich schon eine stabile Ansage gewesen, die er da getroffen hat. So kriegt man natürlich die Inflation ein bisschen runter. Welche Maßnahmen kann er denn überhaupt treffen, um die Inflation nochmal runterzukriegen in den USA? Denn die ist ja immer noch zumindest ein bisschen höher als hier in Europa.
Also bei der Inflation da hat er ja sein Meisterstück der Kommunikation und Psychologie abgeliefert. Wie die Zentralbanken und die Statistikämter melden, ist die Inflation auch in den USA ja vorbei und geht runter, in Europa sowieso. Aber die Psychologie der Menschen, die tickt anders. Die Leute gucken natürlich im Laden auf die Preise oder im Restaurant auf die Preise und sehen, es ist ja immer noch so teuer wie letztes Jahr. Was erzählt ihr uns? Die Inflation geht zurück. Die warten darauf, dass die Preise tatsächlich dahin wieder gehen, wo sie vor der Inflation waren. Das wird nicht passieren. Der Wohlstand wird dadurch ausgeglichen, dass die Einkommen eben hinterherkommen. Und das ist ja auch gegenwärtig unterwegs. Hohe Tarifabschlüsse hier in Amerika, auch hohe Lohnsteigerungen. Dann werden die Leute irgendwann ihre Einkommen haben, mit denen sie auch die höheren Preise bezahlen können. In dem Prozess sind wir gerade, dass die Einkommen aufholen. Es ist noch nicht abgeschlossen. Aber wenn das dann abgeschlossen ist, dann werden die Leute in 2 Jahren auch sagen, okay, Inflation ist auch für mich vorbei. Aber in dieser Zwischenphase ist zwar die Inflation schon runter, aber eben in den Köpfen der Menschen. Und das hat Trump ausgenutzt. Das hat er eben ganz klar hingestellt in seiner Pressekonferenz, hat er sich mit Lebensmittel umgeben und hat gesagt, das ist so teuer, das ist so teuer, das war der Biden. Und deswegen kann er es nicht. Er braucht jetzt gar nichts zu tun, dass die Inflation runterkommt, weil sie ist ja unten. Das heißt, also er muss abwarten, bis die Einkommen nachgezogen hat und die Leute sagen, ja, für mich ist Inflation kein Thema mehr. Also das ist wirklich hervorragend ausgenutzt, diese makroökonomische und psychologische Phase, in der wir eben nach dieser riesigen Inflationswelle jetzt einfach noch drin sind. Das ist eben so. Ob er jetzt substanziell die Inflation in eine andere Richtung wieder bringt, eben vielleicht wieder nach oben oder was, das ist genau auch die Frage, die sich der Kapitalmarkt natürlich stellt. Er selber, ich sehe nicht, dass er irgendwelche Maßnahmen jetzt treffen kann, wie er die Inflation runterbringt. Ist auch nicht sein Job, also das macht eine Notenbank. Und hier interessiert uns viel mehr, ob er Druck ausübt auf die Fed, was er in der letzten Amtszeit schon getan hat, um die Zinsen zu senken, was auch immer. Wen er eventuell als Nachfolger für Paul instruiert. Es ist eine Phase der Unsicherheit zurzeit. Ja. Da gibt's ja auch Überlegungen. Wir waren vorhin bei Bitcoin. Der hat ja auch durchaus Sympathien dafür, den Bankensektor weiter zu liberalisieren, bis hin zu Parallelwährungen, wenn ihm da jemand irgendwas einflüstert von seinen Tech-Leuten und er dann zum Golfen möchte, dann sagt er, machen wir.
Ja, und war gestern der beste Sektor in den USA.
Ja, genau, die Märkte spielen das auch schon. Wobei ist ganz klar, sollte er tatsächlich an die Unabhängigkeit der Fed und an das Währungsmanagement überhaupt rangehen, zu sagen, also etablieren hier noch andere Bitcoin-Währungen wie in anderen Schwellenländern, dann ruiniert er das, auf dem er als Staat steht, weil dann ist dieser Staat pleite. Er ist eben nur dann nicht pleite, wenn eine Fed dahinter steht, die diese Währung stützt. Ob er das versteht, weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird ihm dann schon gesagt werden. Sollte er solche Themen machen, glaube ich nicht. Insofern, ja, da gibt's Unsicherheit. Aber ich glaube am Ende immer noch, dass es auch in dieser Administration viele Leute gibt, die sagen, also das müssen wir so lassen, das müssen wir so lassen. Wir wollen den Staat runterfahren, ist ja alles okay, das wird ja wahrscheinlich auch passieren. Aber ich glaube nicht, dass er die Wirtschaftsordnung der amerikanischen Wirtschaft komplett ändert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ein Schwert hätte er aber in der Hand, um Inflation zumindest zu dämpfen. Und das wäre eine Haushaltskonsolidierung. Wird er nicht machen, aber das wäre zumindest das, wo es klappen würde.
Dann lass uns noch mal so ein bisschen auf den Markt der festverzinslichen Papiere schauen. Die fallen ja immer so ein bisschen hinten runter. Also wir reden immer unglaublich viel über Unternehmen, über Aktien. Das sind halt auch die Storys, die so ein bisschen spannend sind. Die Anleihen, die sind immer so ein bisschen, ja, wirken immer so ein bisschen dröge. Aber ich glaube, aus deiner Sicht sind die genauso spannend wie Aktien. Wir haben die ersten Zinssenkungen gesehen. Das heißt, es passiert wieder was am Zinsmarkt. Nach der schnellen Erhöhung geht es so ein bisschen runter. Was heißt denn das jetzt für die festverzinslichen Papiere, auch vor dem Hintergrund einer anderen Präsidentschaft und vielleicht einem Durchregieren bis zur Fed? Das weiß man ja auch noch nicht, was da passiert.
Ja, also ich hatte ja Haushaltskonsolidierung eben schon angesprochen und das wird er nicht durchführen. Er wird ganz im Gegenteil eher die Ausgabenlast nochmal steigern. Das wirkt inflationär, das wird mittelfristig führen und das sehen wir als allererstes in den langen Renditen. Die lange Rendite ist nichts anderes als der kurzfristige Zins plus Inflation. So, also das haben wir ja auch schon die letzten Wochen gesehen. Im Prinzip sind wir jetzt gestern bei 4,40, 4,50 grob in den 10-jährigen US rausgelaufen. Das drückt auf die Kurse dort am langen Ende. Am kurzen Ende, wie Uli beschrieben hat, das ist das Instrument der FED zu steuern, Zinssenkungen durchzuführen. Da sind ein paar weitere Zinssenkungen jetzt bis ins nächste Jahr eingepreist. Da ist echt entscheidend, wie viel Druck er ausübt. Aber ich gehe davon aus, dass wir weitere Zinssenkungen sehen würden. Ich glaube, das ganz große Thema ist, und das wird wahrscheinlich die meisten Kunden treffen, wir haben jahrelang viel Geld entweder nullverzinst angelegt gehabt oder wir waren direkt im Aktienmarkt. Das, was jetzt im Moment vergessen wird, und deswegen finde ich diese Assetklasse so spannend, ist, wir haben wieder einen Zins. Man kann jetzt wieder am Geldmarkt anlegen, da kriegt man dann vielleicht irgendwas zwischen, so sagen wir mal, um die 2%, 2,5%. Und ich kann auch längerfristig anlegen. Und das ist, glaube ich, das Spannende, was ich da gerade tun kann. Und wenn man dort unterwegs sein möchte und festverzinslich etwas braucht, ist jetzt die Zeit, weil weitere Zinssenkungen machen es eigentlich nach vorne hinaus unattraktiver.
Ja, dann anderes Thema nochmal, was jetzt eher wieder so makroökonomisch ist, ist ja der Arbeitsmarkt in den USA. Das ist ja auch so eine ganz wichtige Zahl immer, die da kommt. Da hat natürlich jetzt Trumps Thema der Migration gegebenenfalls irgendwelche Auswirkungen. Welche genau, wissen wir wahrscheinlich noch nicht. Aber zumindest muss man ja sagen, wenn ich androhe, Massendeportationen durchzuführen, Leute zurückzuschicken in ihr Land, dann heißt das ja auch gegebenenfalls, dass ich Arbeitskräfte verliere. Und in den USA sind viele der einfacheren Jobs, traditionell kann man fast sagen, von Immigranten besetzt. Übrigens auch in Trumps Hotels, vermutlich auch sehr viele Immigranten, die dort arbeiten. Hat das dann irgendeine Auswirkung auf den Arbeitsmarkt? Kann man da schon irgendwas zu sagen? Oder vor allem, was heißt denn das eigentlich für die Hochqualifizierten, die vielleicht in die USA gehen wollen, um dort zu arbeiten? Stichwort Tech-Industrie. Wollen die dann überhaupt noch kommen? Kann man da jetzt schon was sagen zu den Effekten?
Naja, also es gibt eine Debatte in Amerika, auch unter den Statistikern, wie groß der Effekt der auch illegalen Immigration aufs Wirtschaftswachstum ist. Weil sehr viele kommen und sehr viele auch im Arbeitsmarkt relativ schnell integriert werden, gesetzliche Vorschriften und Erlaubnisse und so weiter hin oder her. Das läuft eben informell einfach ab. Und jeder Job, der dann tatsächlich auch da ist, sofern er nicht vollkommen in der Schattenwirtschaft ist, zahlt dann auch Steuern. Zumindest trägt er zum Bruttoinlandsprodukt, zum Umsatz der Firmen bei, schafft Werte und wird dann auch registriert als Bruttoinlandsprodukt. Und da gibt's schon substanzielle Überlegungen, dass von diesem Wachstum in Amerika von 2,5% in den letzten Jahren schon so ein Drittel auf diese Migration zurückzuführen ist. Ich glaube aber nicht, dass das Thema ist, was die amerikanischen Wähler da interessiert, was das für Auswirkungen aufs Wirtschaftswachstum oder auf dem Arbeitsmarkt hat. Was ich ganz faszinierend finde, ist vor allen Dingen auch die gesellschaftliche Dimension dieser Veränderung in der gesellschaftlichen Zusammensetzung. Insbesondere auch, dass viele von den Immigranten der letzten Generation, also nicht die gerade gekommen sind, aber der letzten Generation, Trump gewählt haben und konservativ gewählt haben, republikanisch gewählt haben und damit das Kalkül der Demokraten, das sind alles Menschen, die eigentlich eher sozial eingestellt sind, in dem Sinne, dass sie auf Ausweitung der staatlichen Leistungen eben aus sind, völlig auf den Kopf stellen. Das ist eine sehr interessante und ich glaube auch symbolische beziehungsweise auch weiter über die USA hinaus wirkende Erkenntnis, diese Konservatismus, den Migration auch auslöst, was man bei dieser Wahl eben auch sehr, sehr schön gesehen hat. Und das ist auch ein Teil dieser Überraschung, warum Trump so weit vorne liegt, weil er eben gerade auch in diesen Schichten, die eigentlich die Demokraten gepachtet hatten als Wähler, so erfolgreich war. Die ökonomischen Folgen würde ich eben nicht überbewerten. Amerika ist ein Land und das einzige Industrieland, was demografisch wächst, stellt sich damit gegen den Trend mittlerweile auch nicht nur von Industrieländern, sondern auch von immer mehr Schwellenländern, wo die Demografie auch nach unten geht. In Amerika ist das nicht so. Und es ist ein Mix aus Einwanderung und aus Fertilität der Bevölkerung im eigenen Land. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner die Einwanderung generell aufgeben werden. Auch da ist es eher eine Frage von Steuerung. Deswegen würde ich jetzt nicht überbewerten, dass die Maßnahmen von Trump jetzt das Wirtschaftswachstum komplett abwürgen könnten, weil er den Strom von Einwanderern unterbindet. Ich glaube, das ist etwas zu kurz gedacht.
Jetzt haben wir, glaube ich, so ziemlich alle Teilbereiche, die man erstmal aus heutiger Sicht zumindest begutachten könnte, gestreift. Jetzt würde mich natürlich noch eure Meinung interessieren. Was heißt denn das eigentlich für Geldanlage? Ich weiß ja auch, dass Uli zumindest Freund des langfristigen Aktiensparens ist und ich vermute mal, du wahrscheinlich auch. Jetzt kann man sich natürlich fragen, welche Anlageklassen und Vorgehensweisen sind es denn, die man jetzt in der nächsten Zeit so im Blick behalten sollte, ohne jetzt irgendwelche Tipps zu geben, weil für eine Beratung geht man immer noch am besten zum Bankberater oder in die Sparkasse. Wie geht es denn jetzt weiter nach der US-Wahl? Mit welchen Anlageklassen sollte man denn arbeiten?
Also nur weil US-Wahl war, gilt das, was wir gestern gesagt haben, heute genauso. Also das Thema Wahl spielt keine Rolle an der Stelle für meine persönliche Asset Allocation aus meiner Sicht. Der Punkt, den man nicht oft genug stressen kann, ist aus meiner Sicht, dass es nicht mehr nur Aktien sind, sondern dass es halt einen Zins gibt und dass man eine Asset Allocation entsprechend seiner Risikotragfähigkeit heute wieder deutlich besser darstellen kann. Und das ist dann ja auch so ein bisschen, wo im Lebenszyklus stehe ich? Bin ich 20, bin ich 30, bin ich vielleicht 50? Danach hängt ja ein bisschen ab, was ich und wo ich investiere. Das, was man kurzfristig sagen kann, glaube ich, ist relativ klar. Wir haben einen S&P 500, der hat dieses Jahr plus 24% auf der Uhr. Das ist sicherlich sehr weit gelaufen. Das, was Trump jetzt ankündigt und wahrscheinlich die nächsten Wochen ankündigen wird das eher noch mal befeuern. Mittelfristig nicht vergessen, vieles von dem, was er tut, wird wahrscheinlich inflationsfördernd sein. Das kann dann mittelfristig ein bisschen belasten. Es wird wahrscheinlich volatiler werden. Trump macht gerne das, was keiner erwartet oder was alle sagen, ist vollkommen unmöglich. Aber auch da sind wir ja ein bisschen besser darauf vorbereitet. Wir haben jetzt eine Regierungszeit mit ihm hinter uns gebracht. Da werden wir die zweite hoffentlich auch schaffen.
Wir sehen den Zins jetzt auch nicht wieder verschwinden, sondern er bleibt da mit den Gefahren, die du andeutest, sehen wir genauso eher inflationär, da eher auch noch Risikoprämien eben einpreisen. Und damit ist die Anlageklasse der Anleihen eben auch rehabilitiert. Wir warten darauf, dass das bei den Immobilien auch passiert, weil die Finanzierungskonditionen insgesamt sich ja doch im kurzen Ende zumindest ein bisschen lockern und der Immobilienmarkt sich auch sortiert jetzt von vielen, vielen auch Strukturthemen. Und wir da auch wieder ein neues Vertrauen eben sehen nach den Belastungen, die wir ja unzweifelhaft haben. Ansonsten bleibt es auch wie du sagst, das, was wir an Kapitalmarktergebnissen hier erzielen, das hängt ab davon, dass irgendwo in der Welt Wirtschaftsunternehmen sind, die Umsätze machen und Gewinne machen. Die Anlegerinnen und Anleger der Sparkassen beteiligen sich eben über Wertpapiere relativ direkt eben an diesem Schicksal der Unternehmen. Deswegen sagen wir vor allen Dingen streuen, damit nicht ein Unternehmen dieses Portfolioergebnis runterreißen kann. Aber der Durchschnitt der Erfolg aller Unternehmen auf der Welt determiniert eben, was die Instrumente, ob das Aktien sind oder Anleihen sind, eben rauswerfen können. Bei allen Umstrukturierungen, bei allen historischen Neuorientierungen, wir haben es immer noch mit Marktwirtschaften zu tun. Und Marktwirtschaften haben die Eigenschaft, dass Unternehmen sich in beeindruckender Geschwindigkeit an Dinge anpassen, wenn man sie lässt. Das ist ein Seitenhieb jetzt auf Deutschland. Aber wenn man diese Marktinstrumente verwendet, dann orientieren sich die Unternehmen eben auf diese unterschiedlichen, sich verändernden Umfeldbedingungen und machen das, wofür sie da sind, eben Umsätze und Wertschöpfung. Und das, da stimme ich vollständig mit dir überein, das ändert sich eben vom Grundsatz her nicht, von der Art her, wie es aussieht in jedem Fall. Aber deswegen sehe ich eben auch gerade bei den Anlageklassen, die wir hier bearbeiten und managen, eben keine Unterbrechung. Das Wachstumsausblick im nächsten Jahr ist wieder 3% für die Weltwirtschaft. Ich würde mal sagen, trotz Trump.
Ja, also kann man zusammenfassen, die Auswirkungen der US-Wahl auf Geldanlage soll man nicht überbewerten. Die Wachstumspfade sind intakt, das hast du gerade auch nochmal gesagt. Da sehen wir derzeit auch keine Probleme. Zinsen sind wieder da, das ist interessant für den Anleihemarkt. Ja, jetzt können wir uns natürlich noch abschließend fragen, wie geht's denn eigentlich weiter jetzt nach der Wahl? Also Trump ist gewählt, da sind wir uns alle sicher. Ich glaube, ein paar Stimmen sind nicht ausgezählt, aber ich glaube, die kann man auch außen vor lassen. Das Ergebnis war doch mehr als eindeutig. Am 20. Januar 2025 findet ja dann die Amtseinführung statt. Was passiert denn jetzt in der Zwischenzeit? Kann er da schon was machen oder ist das jetzt so ein Vakuum und man wartet eigentlich nur auf den 20. Januar?
Es gibt Transition Teams, die gehen in die Verwaltung rein und in die Administration und da wird im Prinzip die Staffelübergabe vorbereitet. Deswegen heißt der amtierende Präsident ja jetzt auch Lame Duck, weil eigentlich hat er nichts mehr zu sagen. Das ist im Prinzip auch ein Vakuum, was wir jetzt haben bis zum 20. Januar.
Also analog zu Deutschland.
Analog zu Deutschland. Also Wir sind in guter Gesellschaft. Anders, aber in guter Gesellschaft. Und insofern wird, glaube ich, bis zum 20. Januar gar nichts passieren. Das wird einfach das Bestehende weiterlaufen. Ja, und ab 20. Januar werden wir dann sehen, wie die USA sich neu aufstellen.
Ja, wir werden das auf jeden Fall hier im Podcast weiterhin eng begleiten. Und wie gesagt, auch im Zweifel, falls sich jetzt Dinge ändern, nicht nur in den USA, sondern auch gerade jetzt bei der Ampelkoalition, im Zweifel auch mal die ein oder andere Sondersendung einstreuen. Wir haben nächste Woche noch eine Aufnahme, da können wir auf jeden Fall auch schon was sagen nochmal. Wie ging es jetzt bei der Ampelkoalition weiter? Ein paar Tage dazwischen tut immer gut, da gibt es ein bisschen Klarheit. Ihnen kann ich nur empfehlen, abonnieren Sie unseren Podcast, dann bekommen Sie auch immer die aktuellste Folge ausgespielt. Das können Sie einfach machen über die Podcast-Apps auf Ihrem Handy oder Sie abonnieren uns über Spotify, Amazon Music oder schauen uns eben auf YouTube an. Da sind die Podcasts nämlich auch alle drin. Ja, und mit dir, Jörg, schauen wir dann Ende des Jahres wie immer zurück auf den Kapitalmarkt mit unserem Jahresabschluss. Das machen wir dann Ende Dezember. Gut, da haben wir auch dann die üblichen Themen nochmal aufzuarbeiten und schauen wir mal, was bis dahin noch so passiert, was die Wirtschaft noch bereithält. Denn wie du immer sagst, langweilig wird es nie. Es gibt immer irgendwas zu betrachten.
Nichts ist spannender als Wirtschaft.
So sieht's aus. Ja, das war's von uns für heute erstmal. Machen Sie es gut und bis bald.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.